Der Bote im Ohr. Der Podcast für Großborstel. Hauke Neumann ist der Kaffeeröster aus Großborstel. Seit vielen Jahren produziert Hauke bereits maritimes Porzellan und Geschirr und seit anderthalb Jahren eben auch den eigenen Kaffee. Alles unter der Dachmarke Ahoi Marie. Wie beim Bierbrauen liegen auch beim Kaffee lokale Röstereien im Trend. Über die Gründe reden wir mit Hauke in diesem Podcast. Und natürlich haben wir dabei mit ihm unseren eigenen Kaffee geröstet. Ein Kaffee-Geschmacksquantensprung, das sei schon verraten. Viel Spaß und informative Unterhaltung mit Patrick Thielen, Uwe Schröder und Hauke Neumann.
Ja, schön, dass du uns hier empfängst in deinen Räumen von Ahoi Marie. Wir sehen hier auch gleich eine Röstmaschine, nehme ich an. Was ist das? Ist das eine Röstmaschine?
Das ist mein Kaffeeröster tatsächlich, ein 5 Kilo Kaffeeröster. Der ist sehr frisch, seit anderthalb Monaten in Betrieb und quasi die neueste Anschaffung aus meinem Hause.
Mit deinem Markennamen, das ist ja toll.
Genau. Und, und schön in Blau, wie sich das gehört für Ahoi Marie.
Und wo kommt der Kaffee rein? Wahrscheinlich da oben?
Genau, oben wird der Kaffee reingefüllt, dann wird er hier geröstet und da wird er dann gekühlt und kommt raus.
Das heißt, rösten heißt mit Wärme behandeln, oder?
Genau, das ist so eine Mischung aus Induktion, also direkte Hitzeübertragung, aber auch mit Luft. Mhm. Also das ist jetzt so eine, das ist die neueste Generation jetzt auch nicht mehr, aber früher wurde Kaffee ja oder Spezialitätenkaffee hauptsächlich in so Trommelröster nur mit Gas und quasi direkten Kontakt geröstet. Aber mittlerweile wird es auch mit Heißluft gemacht. Das ist, hat der Vorteil, dass es rein strombetrieben ist und, und nicht mehr mit Gas betrieben werden muss.
War das früher mit direktem Flammenkontakt?
Ja, genau. Also teilweise auch noch direkte Flammenkontakte, ja. Wurde halt die Trommel erhitzt mit Flamme von unten und dann die Trommel weiter den Kaffee.
Und hier tröpfeln dann die Bohnen, die fertig gerösteten Bohnen raus, genau. Aber die werden dann noch weiter bearbeitet. Das dreht sich hier offensichtlich.
Ja, das dreht sich, weil man die Bohnen natürlich relativ schnell abkühlen muss. Also sonst würden sie nicht weiter rösten, aber sich noch weiter entwickeln. Deshalb dreht sich es und das ist auch eine Abluft darunter. Das heißt, wenn er fertig ist, dann saugt er quasi oder saugt noch kalte Luft an und dann wird halt der Kaffee schnell abgeröstet, also abgekühlt. Innerhalb von 3-4 Minuten muss der Kaffee auf Raumtemperatur runtergekühlt werden, sonst ist die Röstung nicht so, wie sie sein soll.
Wir gehen zwei Schritte weiter und sehen eine weitere Maschine. Das ist aber ein kleiner Apparat. Ist das auch eine Röstmaschine?
Das ist auch eine Röstmaschine. Die sieht noch so klassischerweise eher aus wie so ein Trommelröster von früher, so ein altes Kanonenrohr. Ist aber, mein erster Röster, ein Probenröster. Damit kann man so maximal 1 Kilo rösten. Und das war natürlich im letzten anderthalb Jahren super, um die ersten Kaffees zu entwickeln, sie ein bisschen auszutesten und so die Skills zu erarbeiten des Kaffeeröstens. Und ja, und wenn man jetzt quasi eine neue Röstung startet, würde ich erstmal mit dem Kleinen anfangen und gucken, wie röste ich den Kaffee und dann, bevor ich dann an den großen Röster gehe und dann mehr Masse machen kann.
Angeschlossen ist ein Computer mit einem Sensor. Was misst der Computer dort?
Das ist heutzutage natürlich sehr praktisch. Man kann alles am Laptop nachverfolgen, die Kurven des Röstens. Und es werden einerseits zwei Temperaturmessungen werden gemacht. Einmal die Luft wird gemessen, dann die direkte Bohnentemperatur und es gibt noch so andere Parameter, sag ich mal, die wichtig beim Kaffeerösten sind, zum Beispiel wie schnell steigt die Temperatur der Kaffeebohnen irgendwie, dass man das noch ein bisschen steuern kann und man kann den Airflow steuern, also die Luft, die da drin ist, man kann natürlich die Hitze steuern, aber auch die Geschwindigkeit der Trommel kann gesteuert werden, alles über den Laptop.
Und dann kriegst du einen genau definierten Kaffee. Also der hängt ja einerseits, nehme ich an, von der Bohne ab, auf der anderen Seite vom Rösten. Und dann
hast du das Ergebnis. Ich probiere so lange rum, bis ich von meinem Ergebnis überzeugt bin. So, das kann dann natürlich auch ein bisschen dauern, so, weil jeder Rohkaffee dann irgendwie ein bisschen sich anders reagiert. Und ja, deshalb arbeite ich so lange am Rohkaffee, bis ich zufrieden bin und kann mir dann den Verlauf angucken, versuche das dann halt zu reproduzieren und auf den großen Röster zu übertragen.
Also ich bin ja nun kein passionierter Kaffeetrinker. Worauf sollte man da achten, wenn man Kaffee einkauft?
Also ich achte jetzt natürlich auch immer so, was steht auf den Kaffeeverpackungen drauf heutzutage.
Am besten natürlich Ahoi Marie, ne?
Ja, das wäre natürlich super. Aber man sollte darauf achten, dass zumindest so ein bisschen die Herkunft nachverfolgbar ist. Mhm. Manchmal steht ja gar nicht mehr drauf, aus welchen Ländern der Kaffee kommt, wenn man jetzt irgendwie im Supermarkt einkauft. Das ist dann natürlich aus aller Herren Länder und auch nicht immer derselbe Kaffee. Wenn man schon so ein bisschen zum Beispiel sehen kann, der kommt jetzt aus Äthiopien oder der kommt aus Kolumbien und so, weiß, hat man zumindest schon mal das Land. Und bei so Spezialitäten, Röstereien, weiß man natürlich, von welcher Finca der kommt oder wo genau der Rohkaffee herkommt. Also je mehr es nachverfolgbar ist, desto und je mehr der Röster dann auch erzählen kann, wo der herkommt, desto besser ist das natürlich.
Und das hat auch dann mit einem definierten Geschmack zu tun. Also man weiß dann, was man für einen Kaffee bekommt oder weswegen ist das so wichtig?
Ja, da ist natürlich jedes Land oder jede Region auch so ein bisschen anders. Das stimmt schon. Und es ist tatsächlich so, dass jeder Rohkaffee so seine eigenen Aromen hat. Die stehen natürlich so ein bisschen fest. Afrikanischer Kaffee ist eher so ein bisschen fruchtig, floral. Südamerika eher mehr so schokoladig, dunkel. Und da hat natürlich jeder so seine Vorlieben. Manche wollen halt so klassisch dunklen Kaffee haben. Manche wollen eher was Spritziges. Und das versucht man rauszukitzeln. Jede Bohne, jeder Rohkaffee hat so seine Eigenarten und die Kunst ist natürlich, diese rauszuarbeiten.
Also wir vertiefen uns natürlich immer mehr, wenn ich frage. Also muss man einen anderen Kaffee kaufen, wenn man das für eine Espressomaschine kauft?
Ja, ja. Schon.
Was ist der Unterschied zwischen dem Espresso-Kaffee und dem normalen Filterkaffee?
Also es ist tatsächlich dann auch die Röstung. Beim Espresso ist es ja so, dass klassisch Espresso wünschen sich die Leute eher mit wenig Säure, so sehr viel volles Mundgefühl, so ein bisschen dieser typische dunkle Kaffeegeschmack, schokoladig. Deshalb wird Espresso tatsächlich bei einer niedrigeren Temperatur geröstet und auch länger, damit er ein bisschen dunkler wird. Und je dunkler so ein Kaffee wird, desto mehr werden die Säuren rausgeröstet. Und es kommen mal diese Röstaromen, wie das so klassisch, wenn man auch ein Steak in der Pfanne hat, je länger es drin ist, desto röstiger schmeckt es halt. Und beim Espresso ist es ja tatsächlich auch so gewünscht.
Und dann ist das auch meistens etwas ölhaltiger, ist das richtig?
Ja, also wenn man klassisch so italienischen Espresso trinkt, dann glänzen die Bohnen tatsächlich auch schon so. Das ist, ja, manche mögen es halt. Eigentlich ist es ein Zeichen, dass der Kaffee zu lange geröstet ist, weil dann so die ätherischen Öle schon wieder rauskommen.
Aha.
So, und
dann kann man sie nicht schmecken.
Ja, es schmeckt sehr, sehr dunkel, sehr röstig. Nachteil ist natürlich auch, dass so Öl wird dann auch ranzig, ne? Da muss man halt den Kaffee relativ schnell trinken, wenn er so schon so glänzend wird. Dann, also mein Fall ist es nicht, aber manche schwören drauf. Gerade in Südeuropa wird es gern so getrunken.
Was sehen wir hier, Hauke?
Das ist mein Zolllager. Hier halt so ein bisschen Anführungszeichen. Hier steht mein Rohkaffee. Zurzeit habe ich hier 4 Kaffeesäcke stehen. Hier wird abgewogen, verpackt, hier lagert der Rohkaffee, hier lagert aber auch der geröstete Kaffee dann. Und hier passiert halt so das Daily Business, würde ich sagen, in Sachen Kaffee.
Zollkaffee heißt, du musst für jede Bohne was bezahlen, oder?
Ich muss für jedes Kilo gerösteten Kaffee Zoll bezahlen, Zollgebühren.
Wie viel
ist das? 2,19 € glaube ich. Das hier liegt auch mein Zollbuch oben, also ich muss jede Röstung tatsächlich auch festhalten. Und es gibt noch so ein offizielles Zollbuch, wo ich dann irgendwann übertrage das alles, aber das ist jetzt so ein bisschen klattemäßig. Also ab und zu kommt dann auch der Zoll einmal jährlich und überprüft das und wenn die Angaben hier nicht stimmen würden, was sie natürlich bei mir immer tun, ja, dann kriegt man Hafendeckel.
Naja, früher war das im Freihafen, vielleicht war das anders. Ja, ne? Ich weiß nicht, ob das im Freihafen war, in der Speicherstadt, die gehörte die zum Freihafen? Ja, die gehörte zum Freihafen.
Man, die verdienen natürlich Geld daran und wollen auch sicher sein, dass kein Schindluder betrieben wird.
Der Staat braucht Geld, klar.
Und von daher sind die da auch hinterher, dass alles mit rechten Dingen zugeht.
Ja.
Eine kurze Hamburger Kaffeegeschichte. Das erste Kaffeehaus in Hamburg eröffnet 1677, nachdem weitgereiste Kaufleute begeistert von dem neuen Getränk aus Übersee erzählten. Kaffee wird sofort zum absoluten Renner. Der Kaffeehandel ist die Investition für Hamburg. Die Kolonialzeit mit all ihrer Ausbeutung, von fairem Handel war damals nicht die Rede, ist die Hochzeit des Kaffeehandels. Die Lager in der Speicherstadt sind voll. 1887 eröffnet am Sandtorkai die Hamburger Kaffeebörse, die Terminbörse. Nach London und Le Havre die wichtigste der damaligen Zeit. 24 Millionen Jutesäcke sollen hier innerhalb von knapp 2 Jahren gehandelt worden sein. Auch das Rösten ist ein lukratives Geschäft. Die Speicherstadt wächst in den folgenden Jahren deswegen stark. Nach dem Ersten Weltkrieg geht es mit der Börse bergab. Gerettet wird das große Kaffeegeschäft von der Neumann Kaffeegruppe, die heute noch als weltführende Dienstleisterin für den Rohkaffeehandel gilt.
Genau, und so ein paar Steuern gibt es halt in Deutschland, da muss man noch ein bisschen.
Ja. Und du verkaufst den Kaffee dann auch in Großborstel, ne? Jedenfalls inserierst du einen Großborstel.
Ich inseriere, also ich versuche jetzt tatsächlich so ein bisschen mir eine Stammkundschaft in Großborstel aufzubauen, weil ich ähnlich wie hier in Barmbek auch einen Werksverkauf mache, weil ich schon, mir liegt auch was daran, dass ich lokal so ein bisschen den Kaffee verkaufe und nicht immer den durch die Weltgeschichte schicken muss mit DHL oder sonstigen Sachen. Und das ist natürlich, ja, ist natürlich auch nett, wenn man irgendwie, wenn die Leute Kaffee kaufen und der Röster verkauft ihn, dann kann man auch ein bisschen schnacken drüber, wo kommt der Kaffee her. Und deshalb versuche ich so ein bisschen, da ich halt in Großborstel wohne, da mir so eine kleine Stammkundschaft aufzubauen und ja.
Da wäre es ja eigentlich gut, wenn du auf einem Wochenmarkt verkaufen würdest, zumindest im Sommer ist das ja.
Wäre eine Möglichkeit, der Wochenmarkt in Großborstel, wann ist der? Donnerstag, ne?
Ja. Der ist donnerstags, ja.
Passt schon so ein bisschen.
Immer bis 14 Uhr.
Ja, muss ich mal gucken, ob ich eher so einen Lieferservice etabliere oder mich auf den Markt stelle oder irgendwie eine Stelle finde, wo ich einmal die Woche quasi so eine Kaffeeklappe mache und Leute sich Kaffee abholen können, so regelmäßig. Das ist alles quasi noch ein bisschen in der Entstehung, aber es ist schon so das Ziel, so ein bisschen lokal zu verkaufen.
Wir werden ja ein neues Café und Bistro im Stavenhagenhaus haben.
Das
wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, dass du dort mit dem Kaffeebetreiber oder mit der Kaffeebetreiberin dich mal in Verbindung setzt.
Ja, das verfolge ich natürlich. So.
Ja.
Aber es ist natürlich eine Möglichkeit irgendwie.
Ja.
Aber ja, so werden die Fühler so ein bisschen ausgestreckt und mal schauen.
Ja, jetzt sind wir schon einmal rumgegangen, schätze ich mal. Oder fehlt noch was
in dem Geschäft? Das ist ja jetzt ein Teil meiner Werkstatt hier. Also ich habe ja schon erzählt, dass ich so ein bisschen auch aus der Keramikecke komme und das 15 Jahre mache. Und deshalb gibt es hier auch noch eine Ecke mit Brennöfen und Lagerplatz für Porzellan. Das ist so der zweite Teil, der hier stattfindet. Also ich bin immer noch am Arbeiten mit Keramik. Also es ist quasi, Kaffee ist ein Standbein, Keramik ist das zweite Standbein.
Maritime.
Alles unter dem maritimen Motto. Ja.
Wie kommst du auf maritim?
Ja, ich bin da so ein bisschen hängen geblieben. Also ich komme aus Cuxhaven tatsächlich.
Ja, da muss man segeln können.
Mein Onkel war Kapitän, mein Opa, und in gewisser Weise führe ich diese Tradition fort, indem ich halt maritime Produkte verkaufe. Und das ist ja auch schon viele Jahre. Und Kaffee passte dann irgendwann dazu. Irgendwie, ich hatte halt Lust, auch wieder nochmal was Neues zu machen und bin dann jetzt beim Kaffee gelandet. Ja.
Gehen wir mal wieder zu der kleinen Kaffeemaschine, sage ich schon fast.
Ja.
Ja. Also das ist nun der Röster. Ist der vorgewärmt?
Der ist jetzt vorgewärmt, deshalb ruft er immer charged. Wir könnten eigentlich befüllen.
Ja.
Wir können ja mal quasi von Anfang bis Ende so eine Röstung durchführen hier.
Das wäre gut.
Deshalb müsste ich als erstes so mal den Kaffee abwiegen, das natürlich wieder schriftlich festhalten.
Ja,
Und dann wird er eingefüllt und ist da. Ja. Also ich kann ja mal ein bisschen erzählen, der Kaffee, den wir rösten, kommt aus Kolumbien. Das ist ein gewaschener, schöner, vollmundiger Kaffee und den Sohn des Anbauers kenne ich tatsächlich persönlich, der wohnt auch hier in Hamburg, hat so ein Kaffeefahrrad und ist regelmäßig am Großneumarkt und da hatte ich auch mal ein Ladengeschäft, deshalb kenne ich Juan und er bezieht ihn quasi von der Farm seiner Eltern und ist jetzt auch gerade wieder da am Ernten, deshalb ist es fast Direct Trade hier, dass man hier den direkten Kontakt zum Hersteller hat, zum Anbauer, genau, was ganz schön ist. Also ich muss erstmal den Kaffeesack öffnen.
Soll ich dir mal das Kabel abnehmen? Ja, nicht, dass du da versehentlich durchschneidest.
Also das ist dann auch tatsächlich der Rohkaffee.
Sie sehen aus wie halbierte Erbsen.
Ja, also riecht auch so ein bisschen erbstlich, erdig und die werden dann halt beim Röstvorgang erst so ein bisschen gelblich und dann bräunlich und zum Schluss dann halt diese dunkle Farbe.
Das ist ja das Innere der Kaffeefrucht, ne?
Genau.
Also außenrum ist ja so etwas, was zum Trocknen ausgelegt wird, dort in den Herstellungsländern.
Ja, das Fruchtfleisch. Es gibt ja auch verschiedene Methoden. Also das ist jetzt gewaschen. Der wird tatsächlich direkt nach der Ernte wird das Fruchtfleisch so ein bisschen gepalpt, heißt das, also so abgepresst und dann danach direkt gewaschen, dass das Fruchtfleisch abgewaschen wird. Deshalb schmecken die auch so ein bisschen sauberer, klarer als manche, die halt mit dem Fruchtfleisch erstmal getrocknet werden, ein paar Tage oder Wochen sogar. Das sind dann die Naturals, die sind so ein bisschen erdiger, würde ich sagen. So, jetzt muss ich mal abmessen. Also wir rösten 800 Gramm.
Warum 800?
Weil das jetzt so eine Standardmenge ist, die ich hier gerne röste und mich da auch auskenne. Also wenn man halt Kaffee röstet, sollte man sich schon so ein bisschen auf eine Menge immer festlegen, damit das alles reproduzierbar ist und nicht immer so hin und her springen und mal so viel machen. Dann ändern sich so ein paar Parameter.
Musst du beim Zoll die Menge vor dem Rösten oder nach dem Rösten angeben?
Nach dem Rösten. Ist dann auch ein bisschen weniger. Also
ja.
Der Rohkaffee wird ja leichter. Ich würde dann einfach mal starten.
Ja.
Kaffee einfüllen und dann, es läuft ja tatsächlich auch viel schon automatisch. Roasting has started. Roasting finished. Da seht ihr dann tatsächlich auch, wie geröstet wird gerade. Da kann ich mal ein bisschen was zu erzählen. Also moderne Röster, da kann man alles am Computer nachverfolgen. Das ist jetzt nicht mehr nach Bauchgefühl wie früher, sondern man kann auch die Kurven sehen. Also ihr seht hier Temperaturkurven. Es gibt zwei verschiedene. Einmal wird die Luft gemessen und einmal so ein Temperaturfühler für die Bohnen, der direkt hier hinter steckt.
Das heißt, hier hast du die Luft eingestellt oder an diesem Hebel?
Nee, das ist so ein, damit kann ich Proben ziehen.
Ach so.
Also es gibt hier drei Parameter, die ich einstellen kann. Die Trommelgeschwindigkeit, die bleibt eigentlich immer gleich. Das ist der Fan, also die Luft.
Ja.
Das ist am Anfang relativ klein, also von 1 bis 10 kann man, 9 kann man da stellen, 3 ist so relativ niedrig. Und zum Schluss, wenn auch noch so ein bisschen, quasi es darum geht, die Bohnen ein bisschen abzukühlen, kann man nochmal höher gehen. Aber die eigentliche Einstellung ist tatsächlich die Temperatur, mit der ich arbeite hier. Genau, P ist nämlich Power, nicht die Trommelgeschwindigkeit, P ist Power. 9 ist das Höchste. Am Anfang muss man dem Kaffee viel Power geben, damit die Hitze quasi die Bohne die Hitze aufsaugt und nicht so langsam geht. Und zum Schluss muss die Temperatur dann runtergehen, damit es nicht verbrennt und der Kaffee einen abhaut, was man dann auch.
Und die Abluft geht oben raus und erzeugt also das Bedürfnis nach Kaffee trinken.
Ich muss die Abluft anstellen, sonst dampft es hier gleich.
Ja.
Genau, das ist meine Abluftanlage, die wird dann hier jetzt hochgesaugt, damit der Feuermelder nicht losgeht irgendwann.
Wenn ich das jetzt so an dieser Kleinmaschine sehe, ist das vergleichbar mit der industriellen Kaffeerösterei? Ist das besser oder schlechter oder was ist der Vorteil?
Der Vorteil ist, dass es tatsächlich das schonender geröstet wird. So neben dem Rohkaffee natürlich, in der Specialty-Szene einen hohen Stellenwert einnimmt. Aber das Verfahren ist tatsächlich auch schonender. Was schonender heißt, dass es bei industriellen Kaffee, da werden ja Tonnen auf einmal geröstet. Mhm. Und das geht dann innerhalb von 3-4 Minuten in riesen Röstmaschinen, wie die jetzt letztendlich funktionieren, weiß ich nicht, aber auch wahrscheinlich viel mit heißer Luft. Und
ist wahrscheinlich auch Betriebsgeheimnis.
Betriebsgeheimnis, ne? Aber das würde von der Masse gar nicht in so klassischen Trommelröstern funktionieren. Ja. Das sind dann extra Anfertigungen und wenn man den Kaffee 3-4 Minuten mit viel Power röstet, ist er auch nicht wirklich so entwickelt, wie man das haben will. Mhm. Man kitzelt halt nicht viel raus. Teilweise sind die Bohnen dann außen schon sehr dunkel, aber innen vielleicht noch ein bisschen grün oder was heißt grün, aber nicht so, es geht ja darum, die Bohne gleichmäßig zu rösten. Mhm. Also dass die Temperatur im Inneren der Temperatur außen entspricht und das schafft man nicht wirklich, wenn man es nur um Zeit geht und innerhalb von 3-4 Minuten Massen an Kaffee röstet. Das schaffst du, wenn du ein bisschen den Röstvorgang auseinanderziehst und schonender arbeitest. Und jetzt sieht man schon, dass die Bohnen sich so farblich ein bisschen verändert.
Ja.
Genau, wir haben auch schon die höchste Temperatur erreicht. Also zum Beispiel, also dieses Rote, was ihr seht, ist die Rate of Rise, heißt das, ist quasi die Quote, wie die Temperatur sich innerhalb einer Minute ändert. So, mhm. Natürlich am Anfang wird viel Energie reingegeben, deshalb ist dieser Parameter sehr hoch. Und jetzt hier hat er seinen Peak erreicht, jetzt wird quasi die Zeit, in der die Temperatur in der Bohne steigt, wird verlangsamt sich jetzt. Mhm. Und das Ziel ist halt jetzt so, dass es so runtergeht und quasi das Grüne ist die Temperaturkurve, das Grüne so, das ist, hier wird die Bohne reingefüllt, die Temperatur geht nach unten, dann steigt sie halt und soll dann so ungefähr bei 205 Grad irgendwie sich so schön anschmiegen.
Mhm.
Also wenn es zu heiß wäre, jetzt sind wir zum Beispiel bei Temperatur runtergegangen, dann würde es halt so quasi exponentiell nach oben gehen, was wir nicht haben wollen. Das ist die aktuelle Temperatur. Jetzt sind wir bei 180 Grad. So, 5 Minuten dauert das jetzt schon. Also, und was beim Kaffeerösten ja auch noch wichtig ist, gibt einen Punkt, der heißt First Crack. Das ist ähnlich wie beim Popcorn.
Mhm.
Dann hat sich die Bohne so mit Hitze aufgeladen, dass sie quasi platzt, größer wird.
Ah ja. Und das passiert beim Kaffee auch?
Das passiert beim Kaffee auch. Bis zu diesem Zeitpunkt saugt die Bohne den die Temperatur auf und ab dem Zeitpunkt kann sie sie nicht mehr aufnehmen, sondern schmeißt sie raus.
Und das heißt, dann stoppst du das Rösten?
Nee, dann stoppe ich das noch nicht. Das ist so ein Zeitpunkt, wo man sagt, okay, ab jetzt fängt der Kaffee an, sich wirklich zu entwickeln.
Mhm.
Und wenn man jetzt ab dem Zeitpunkt irgendwie, kann man so ein bisschen steuern, wenn es jetzt irgendwie zu lange ist, dann wirst du halt Espresso eher. Wenn man diesen Zeitpunkt ab dem First Crack nicht so lange ist, dann ist es halt auch sehr frisch und fruchtig und genau, mal gucken, ob wir gleich hören, wann es knackt. Also sollte so bei 195 Grad irgendwie passieren. Jetzt sind die Bohnen ja auch schon hellbraun, würde ich sagen.
Ja, aber
jetzt wäre es halt...
Wäre zu früh, ne?
Wäre zu früh.
Da würde nichts rauskommen, ja, oder?
Die würden halt so sehr sauer schmecken,
also
nicht wirklich durch.
Ja. Ist natürlich eine ganze Menge Arbeit für so ein Kilo Kaffee, ne? Also es sind jetzt 800 Gramm, aber...
Ja, es ist natürlich auch so ein bisschen meditativ, weil man muss ja auch stehen bleiben, man kann nicht irgendwie rumlaufen, telefonieren, irgendwas anderes machen am Computer, weil sonst passiert irgendwas und die Röstung wird versaut. Deshalb muss man sich schon drauf konzentrieren und Also jetzt fängt es an.
Das knackt.
Hört ihr das?
Mhm.
Das knackt.
Naja, das Gute ist halt, dass du den Kaffeebauern kennst, dass du weißt, woher die Bohne kommt, dass du die Qualität beurteilen kannst, dass du nicht anonym einkaufst, ne? Dass du weißt, welche Arbeitsbedingungen herrschen.
Da ist Hamburg natürlich auch super für, so als Kaffeestadt. Viele Importeure sind hier, da kann man auch sich den Kaffee selber aus dem Hafen dann holen und muss nicht immer 10 Säcke auf einmal oder mal erstmal einen testen oder mal zum Probieren hinfahren und so. Man hat viel direkten Kontakt gerade zu so Specialty-Coffee-Importeuren, die sich halt darauf spezialisiert haben, Kaffee anzubieten, der nachhaltig angebaut wird. Und
welche Mengen kaufst du denn ein?
Also
so ein Sack?
So ein Sack, 1-2 Säcke kaufe ich, da bin ich dann halt irgendwie im Hafen. Es gibt ja dann so Lageristen, also die Importeure und die Lageristen sind dann wieder 2 verschiedene Stufen. Also die Importeure schicken den Kaffee zu den Lageristen und die lagern halt Kaffee aller Importeure Hamburgs. Da sind dann auch die Großen und da fährst du dann hin und holst den ab. Also jetzt muss man mal ein bisschen gucken, wie der Kaffee so aussieht.
Das sieht sehr gut aus,
Der sieht schon ganz gut aus. Den würde ich auch fast schon rausholen. Zu dunkel soll er ja nun auch nicht werden. Und das ist so ein Probenzieher.
Also nimmst du mehrere Proben?
Ja, ich gucke.
Ja, jetzt dritte Probe.
Früher wurde nur nach Farbe gearbeitet, glaube ich, wo man noch nicht so viel technische Unterstützung hatte, dass die Importeure, die Röster geguckt haben, wie sieht die Bohne aus. So, so jetzt fertig. Jetzt springt auch der Lüfter an, wie ihr hört. Weil Ziel ist auch hier, dass der Kaffee relativ schnell runtergekühlt wird.
Also der wird auch von unten gelüftet, der
Kaffee. Ja, genau. Also man sieht ja auch, wenn der Kaffee quasi platzt und größer wird, dann werden die Häutchen, na gut, die sieht man hier, das sind so ein bisschen, die platzen halt ab. Und wenn sammeln sich hier oder hinten, werden dann die Kaffeehäutchen quasi aufgefangen. Mhm. So, das ist so. Reicht. Das reicht jetzt schon.
Das sieht super aus. Also
ja, fertiger Kaffee.
Irgendwie, wenn man
aus
das
Kolumbien
so beobachtet hat, wie es gemacht wird, ist das nochmal um Klassen besser, als wenn ich das aus so einer Vakuumtüte öffne. Genau. Ne?
Und wenn ich dann, wenn die Auftragsbücher voll sind, mache ich dann 10 Röstungen hintereinander und genau. So sieht es dann aus.
Und dann sollte man den auch probieren? Kann man den jetzt schon trinken?
Oder muss er erst ruhen? Also idealerweise ruht so ein Kaffee noch tatsächlich ein paar Tage, weil er noch Kohlendioxid ausdampft, würde ich mal sagen. Darum haben so Kaffeeverpackungen auch immer so ein Ventil hinten dran, dass Luft rausgehen kann, aber keine Luft reingehen kann. Mhm. Deshalb sagt man eigentlich, dass er immer noch ein paar Tage ruhen soll. Bei Espresso noch länger als bei Kaffee. Aber ich würde den jetzt so frisch geröstet am nächsten Tag auf jeden Fall trinken, weil man will ja auch wissen, wie er schmeckt.
Ja, ja, bist du auch neugierig?
Ist neugierig
bist
oder
du
so.
Immer neugierig? Oder?
Ja, jetzt nicht immer. Aber gerade am Anfang, wenn man so Kaffee entwickelt, kann ich nicht 5 Tage warten, um ihn zu probieren und sagen, jetzt der war aber gut, jetzt mache ich weiter.
Ja, du kaufst ja auch verschiedene Sorten, ne?
Ja.
Was kaufst du für Sorten? Also Kolumbien hast du gesagt, kaufst du auch Äthiopien? Also ist das arabischer Kaffee?
Das ist alles Arabica-Kaffee, wobei ich auch einen Sack Robusta gekauft habe, weil ich jetzt so einen Weihnachtsmarkt beliefert habe vor Weihnachten, quasi Espresso verkauft hatten. Die wollen also klassisch Espresso haben und da gehört Robusta dann auch mit rein. Wobei Robusta,
ist das eine Sorte oder?
Das ist so eine Varietät. Es gibt quasi 2 große, Arabica und Robusta. Arabica ist so dieser Hochlandkaffee, der auch wirklich nur in den Bergen wächst, der einerseits geschmacklich besser entwickelt
Meter,
ist, andererseits natürlich auch teurer, weil du kannst in den Bergen schlechter ernten als auf flachem Land. Deshalb ist Robusta eher so ein Massenkaffee vom Geschmack jetzt nicht ganz so entwickelt, aber in Espresso ist er immer gerne gesehen, zumindest so ein kleiner Anteil, weil ja man sagt, Robusta ist so ein bisschen verantwortlich auch für diese Crema und er schmeckt halt so ein bisschen, Koffein ist auch mehr als bei Arabica tatsächlich, das ist halt,
also
manche schwören drauf.
Kolumbien hat ja auch so Anbauten in Hochebenen, ne? Wenn ich das richtig erinnere aus dem Erdkundeunterricht, ist bei mir schon ein bisschen her.
Ja, ja. Aber Kolumbien ist eher so ein Arabica-Land, also wir haben auch sehr, sehr schöne Kaffees.
Und
Äthiopien auf jeden Fall auch.
Also 2000 Meter
Höhe. Ja, Äthiopien hat einen super Kaffee, also wirklich eines der besten Kaffeeländer, glaube ich, der Welt.
Könnte man auch hier in Norddeutschland Kaffee anbauen?
Nee. Kaffee kann keinen Frost und keinen Regen vertragen. Es ist tatsächlich dieser Kaffeegürtel, der so rings um den Äquator geht.
Deshalb, also müssen besondere
Bedingungen sein, schon eher tropisch.
Warst du mal bei einer Kaffeeernte dabei?
Nee, tatsächlich noch nicht. Wobei das auch immer von den Importeuren oder Anbauern angeboten wird. Also ich habe auch einen Kaffee aus Guatemala, der Lampokoi. Das ist auch so ein Projektkaffee. Das wurde initiiert von so einem deutschen Filmemacher, Dokumentarfilmemacher vor vielen Jahren, der wohl auch da mal unterwegs war und den aus diesem Dorf Lampokoi so ein bisschen unter die Arme greift und dieses Projekt über die Jahre entwickelt hat. Und den habe ich jetzt hier auch stehen und das ist quasi mein Hauptkaffee. Und der bietet auch an, einmal im Jahr so eine Reise mitzumachen, irgendwie im Januar, immer wenn so Erntezeit ist. Und wer weiß, irgendwann fahre ich dann auch nochmal hin.
Das Gute ist ja, wenn man weiß, woher der Kaffee kommt. Ja, also da weiß man, dass die Leute nicht ausgebeutet werden. Die kriegen ihren gerechten Lohn für ihren Kaffee, den sie hergestellt haben.
Und das ist halt auch gerade so in dieser Specialty-Coffee-Szene, legen natürlich alle viel Wert drauf, irgendwie entweder direkt zu beziehen. Diesen Anspruch habe ich jetzt noch nicht irgendwie. Ich habe natürlich schon immer so einen Importeur dazwischen. Aber bei denen weiß man auch, wo die herkommen. Die haben genug Material, die erzählen dir, wer dieses Projekt vorantreibt. Und man kann das total nachverfolgen. Man hat auch teilweise Fairtrade oder Organic angebaute Sorten. Also.
Können wir denn mal einen Kaffee bei dir probieren?
Ja, gerne. Ich habe auch was vorbereitet. Das ist jetzt ein Kaffee, den habe ich kurz vor Weihnachten geröstet. Der ist jetzt quasi gut abgelagert.
Ja.
Das ist tatsächlich der aus Guatemala. Mit dem habe ich angefangen. Den mag ich auch immer noch am liebsten. Wahrscheinlich auch, weil das mein erster war. Und also wenn ich mal in ein Herkunftsland fahre, dann nur als erstes, glaube ich, dahin.
Wenn ich jetzt fragen würde, hast du ein bisschen Milch, wäre das natürlich...
Ich habe aber ein bisschen Milch.
Eine Sünde, so wenn man den Kaffee gar nicht schmeckt, ne? Ja. Aber ich will erstmal ohne Kaffee, ohne Milch, erstmal so schmecken.
Ja, man sagt tatsächlich, Milch
so wie
übertüncht schlechten Kaffeegeschmack, aber ja. Ich trinke ehrlicherweise auch gerne mit Milch. So. Aber seitdem ich Kaffee röste, tatsächlich dann auch hauptsächlich schwarz und man merkt auf jeden Fall den Unterschied.
Dankeschön.
So, ich mische mich mal ein zum Wohl.
Ja, zum Wohl.
Zum Wohl. Der schmeckt aber ganz anders.
Mhm. Es ist auch so, dass der Geschmack des Kaffees je nach Temperatur
mild.
Ändert sich. Der.
Total mild. Der ist richtig schön.
Ja, toll.
Also ganz heiß sollte man den Kaffee eigentlich nicht trinken. Je kühler er wird, desto mehr Aromen kommen auch raus tatsächlich.
Aber da kommt auch schon sehr viel.
Ja. Ist echt gut. Jetzt darfst du Milch reinmachen, Uwe.
Mit einem kleinen Schluck.
Kleinen Schluck Milch. Ja, also das war ganz toll, dass du uns hier eingeladen hast, Hauke.
Ja, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht.
Und insbesondere, ich bin total überrascht über den Geschmack deines Kaffees. Ne?
Also, ja, ich hoffe, ich kann dich so ein bisschen mehr zum Kaffee bringen wieder.
Ja,
ist ja eigentlich ein Teetrinker.
Ich werde gleich was mitnehmen, wenn ich
darf. Kannst du auch gerne ein bisschen was von dem Kaffee mitnehmen, den wir geröstet haben.
Ich will jetzt nicht fragen, was er kostet. Das ist ja immer sehr unterschiedlich. Ja, ne? Also jetzt hast du so viel Arbeit da reingesetzt von unserem Kaffee.
Du, kein Problem, der geht aufs Haus.
Dieser Podcast wurde produziert von Auf Wellenlänge. Wenn er Ihnen oder euch gefallen hat, dann folgt diesem Podcast, lasst gerne eine Bewertung da und teilt mit Freunden, Bekannten oder Geschäftspartnern. Alle Infos gibt's in den Shownotes.